Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die ich vor 2 Wochen erzählt habe von Honi. Falls nicht, ich fasse mal nochmal kurz zusammen. Honi war ein Mann, der mit Gott gelebt hat, der Gott immer wieder gesucht hat und Gott in sein Leben mit einbezogen hat. Und als in Israel eine große Dürre herrschte, eine Hungersnot drohte, da schickten das Volk Boten zu Honi und haben ihn gebetet, ja Honi, bete doch, bete für Regen. Honi hat gebetet und nichts ist passiert. Er ging dann her, hat einen Kreis auf dem Boden gemalt, hat sich reingestellt und gesagt, er geht nicht raus aus dem Kreis, bis es regnet. Er hat gebetet und es hat angefangen zu nieseln. Honi wurde dann ein bisschen konkret und hat gesagt, ja, Gott, der Regen passt mir nicht. Ich will richtigen Regen, nicht nur so Niesel. Ich will, dass unsere Zisternen wieder voll werden. Es kam ein Riesensturm und die Leute hatten schon Angst, sie müssten ertrinken. Honi hat dann nochmal gebetet, ein drittes Mal, und hat gesagt, er braucht einen segenbringenden Regen. Einen Regen, der Wachstum bringt. Einen Regen, wo man danach leben kann und keinen Regen, der Verderben bringt. Ich weiß nicht, ob in deinem Kopf jetzt gerade der Gedanke ist, ach, schon wieder Gebet. Was soll denn da noch kommen? Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe schon alles probiert. So wirklich taugt Gebet nicht. Oder ob du sagst, ja, ich habe zwar schon viel gehört, aber gibt es da noch mehr, wo ich drüber nachdenken kann? Kann ich selber noch weiterkommen? Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich habe euch ja vor 2 Wochen gesagt, dass ich ein paar Aspekte beleuchten will. Von dem her, da geht es noch ein bisschen weiter. Mein erster Punkt steht unter der Überschrift, wenn du Wunder erleben willst, musst du Risiken eingehen. Honi ging her, hat mit seinem Stab einen Kreis in den Boden gemalt. Reingegangen und hat gesagt, er geht erst raus, wenn es wieder regnet. Ich bin der Meinung, es war ein recht hohes Risiko. Erst aus dem Kreis rauszugehen, wenn es wieder regnet. Er wusste nicht, wie lange es dauert. Ich weiß von mir selber, fange ich auch manchmal an. Ich mache dann den Kreis, fange an, zeichne den und höre dann auf der Hälfte wieder auf. So kann ich Gott sagen, guck, oh Gott, hier, ich habe meinen Kreis. Ich fange was an mit dir. Ich wage was. Ich probiere was, ich traue mich was. Aber wenn es dann schwierig wird, ich kann hintenrum wieder raus. Ich habe nur einen halben Kreis. Aber irgendwie sehe ich immer wieder, wenn ich Wunder erleben will, wenn Gott wirklich große Dinge in meinem Leben tun soll, für die ich bete, dann muss ich Risiken eingehen. Ohne Risiko kann Gott zwar auch was machen, aber ich glaube, er erwartet von uns, dass wir ein Stück weit ein Risiko eingehen. Dass wir all in gehen, dass wir alles auf die Jesuskarte setzen. Falls du jetzt überlegst, woher ich den Gedanken nehme, da ist mir so in der einen oder anderen Geschichte in der Bibel immer wieder begegnet. Wie vor 2 Wochen sind wir jetzt auch wieder bei Josua, nur diesmal ein paar Tage früher. Das Volk Israel sieht schon das verheißene Land. Die Kundschafter waren schon in Kanaan, haben Jericho begutachtet, kamen zurück und haben gemeint, ja, das geht, wir können Jericho einnehmen, das Land ist uns in die Hände gegeben. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Überquerung des Jordans. Aus Josua 3,15 wissen wir, dass zu der Zeit, als das Volk am Jordan stand, Erntezeit war und der Jordan über seine Ufer getreten ist. Aber das war nicht so einmal kurz 3 Schritte durch die Echatz durch und wir sind auf der anderen Seite. Der Jordan, der dürfte zu der Zeit eine Breite von 1,3 bis 1,5 Kilometer gehabt haben. Ich weiß nicht, wenn du jetzt so denkst, du stehst an einem Fluss, der über die Ufer getreten ist und siehst erstmal 1,5 Kilometer Wasser. Guckst nach rechts, guckst nach links, suchst eine Brücke, ja, irgendwie nichts zu sehen. Fähre steht auch gerade keine da. Und Gott sagt nicht zu Josua, ja, baut mal eure Zelte ab, grillt euch noch was, esst noch ein paar Steaks, macht euch bereit und bereitet dann was für euch vor. Gott hat was ganz anderes vor. Josua sagt zum Volk, er soll sich bereit machen, er soll sich heiligen, denn morgen wird Gott Wunder tun. Und in Vers 8 heißt es dann, befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an den Rand des Wassers kommt, bleibt im Jordan stehen. Also ist noch gar nichts passiert. Wir sollen einfach mal loslaufen, in den Jordan reinlaufen. Einfach mal den Schritt wagen, das Risiko eingehen, da reinzugehen. Das Volk kann nicht einfach dastehen und warten und sagen, so, ja, Gott, mach mal ein Wunder, wir gehen dann. Okay, vielleicht, wir schicken erstmal 10 voraus und gucken, ob das auch wirklich funktioniert, was du da vorbereitet hast. Nee, das Volk muss zuerst aktiv werden, das Volk muss zuerst was tun. Gott gibt eine Anweisung, aber die Leute müssen dann erst was machen. Ich glaube, wenn das Volk gesagt hätte, wir gehen erst, wenn was passiert ist, ich könnte mir vorstellen, es würde bis heute ein Nomadenvolk am Ostufer vom Jordan geben. Und wie ist es bei uns, wenn Gott uns was aufs Herz legt, dass wir was tun sollen? Überlegen wir dann erst, ja, geht, geht nicht, ja, geht wahrscheinlich nicht, lassen wir lieber. Oder sagen wir, ja, ich habe zwar keine Ahnung, wie es geht, aber Gott verlangt, dass ich den Schritt wage. Gott schickt die Priester mit der Bundeslade los. Sie müssen das Risiko eingehen, da reinzulaufen. Sieht wahrscheinlich schon ein bisschen doof aus, die laufen da los, haben ihre Bundeslade und stehen einfach mal ins Wasser rein. Und warten. Dann was ist, wenn die da stehen und warten? Irgendwann kommen die Leute vorbei und fragen, ja, was ist eigentlich mit euch los? Was macht ihr hier so? Ja, wir glauben an Gott. Wir glauben, dass da ein Wunder passiert. Ich glaube, Risiken eingehen, so einen Schritt zu wagen, sieht immer wieder doof aus. Aber in Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also wenn du wirklich glaubst, dass Gott Wunder tun kann, dann glaubst du, dass auch Dinge passieren, die dich durch Situationen durchtragen, wo du im ersten Moment denkst, geht gar nicht. Die Priester, die gingen mit der Bundeslade ins Wasser. Die Bundeslade war dabei. Sie waren nicht alleine. Die Gegenwart Gottes, die war anwesend. Wie? Wo sie um Jericho rumgelaufen sind. Sie sind auch nicht alleine gelaufen. Die Gegenwart Gottes war anwesend. Und als sie dann da drin standen, lief kein weiteres Wasser nach. Das Volk konnte ganz entspannt durch das Flussbett durchziehen. Mit Kindern, mit Vieh, mit allem, was sie dabei hatten. Um die Verheißung zu erhalten, wo sie 400 Jahre drauf gewartet haben. Aber wie gesagt, Glaubensschritte zu wagen, sieht oft bescheuert aus. Und ich glaube, für jeden klardenkenden Menschen, der Gottes Dimension noch nie erkannt hat oder erlebt hat, ist es völlig idiotisch. Und ich glaube, es können auch richtig unangenehme Situationen werden, wenn man Glaubensschritte wagt. Jedenfalls zieht sich das immer wieder durch die Bibel. Noah baut mitten in der Wüste einfach mal einen Holzkasten hin. Und es dauert auch ein bisschen länger wie 2 Stunden. Also 2 Stunden steht, ich glaube, da kann man die dummen Sprüche von den Leuten ertragen. Aber nein, er baut über Monate in dem Kasten mit der Überzeugung, dass es bald regnen wird, dass eine Flut kommt. Er kann nicht wissen, ob er sie hier jetzt völlig zum Affen macht. Ob das Ganze was bringt und wirklich die Erde zerstört wird oder nicht. Wir haben David, der als Hirte mit einer Steinschleuder losgeht und sich einem 3 Meter großen Krieger entgegenstellt, wo keiner der israelitischen Soldaten sich nur getraut hat, ihm entgegenzutreten. Er kann nicht mehr tun, wie das Risiko eingehen und sich auf Gott verlassen, dass Gott irgendwas macht, was ihm den Sieg bringt. Petrus, als Jesus auf dem See ankommt, Petrus sagt, ja, Herr, wenn du es bist, dann gehe ich. Und es wagen muss, den Schritt zu gehen, auf den See raus, dass er nicht untergeht. Einfach das Vertrauen auf Gott, okay, ich gehe da raus, Es wird aufgehen, mein Plan. Ich glaube, dass wir oft keine Wunder erleben, liegt daran an den Sofa-Christen. Ich weiß nicht, ob du welche kennst, aber ich sehe immer wieder im Spiegel ein. Wir sitzen so auf unserem Sofa und warten erstmal, dass irgendwas passiert. Ich gehe kein Risiko ein. Ich lasse jetzt Gott erstmal machen. Ich guck mal. Wenn ich dann vielleicht bei irgendjemand anderes gesehen habe, es funktioniert ja doch, bringe ich vielleicht auf den Zug mit auf. Der Schritt hat sich ja doch gelohnt. Aber selber den Schritt zu wagen. Wir sitzen oft da und warten mit dem Gedanken, Gott, mach mal ein Wunder, dann gehe ich los. Wobei ich glaube, dass Gott oft da steht und sagt, ja, geh mal einen Schritt, dass ich was machen kann. Geh mal los, wag mal was, dass ich was tun kann. Die Frage ist dann, ja, kann ich Schritte gehen in meinem Leben? Können wir Schritte gehen als Gemeinde? Können wir Schritte wagen? Gibt es sowas? Der erste Schritt, den ich auf jeden Fall wagen kann, ist ins Gebet zu gehen. In Situationen, bei denen ich ein Wunder will oder auch ein Wunder brauche, aussprechen. Anfangen zu umkreisen. Ja, ich weiß, es kann lang dauern. Es gibt Kreise, die werden schneller erhört. Und andere Kreise dauern ewig. Und weitere Kreise werden nie in Erfüllung gehen. Und dann muss ich die Bereitschaft haben, mich wirklich Gott hinzugeben. Gott die Bereitschaft zeigen, ja, hier bin ich, benutze mich, gebrauche mich. Setz mich ein mit den Gaben, die ich habe. Ich bin bereit, was zu tun. Zeig mir was. Ich investiere mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Ich suche Gott neu. Im Gottesdienst, im gemeinsamen Gebet, persönlich, in einer Kleingruppe. Durch solche Sachen wie gemeinsames Gebet, wie ein Gottesdienst, wie Kleingruppen, kann die Gemeinde einen Rahmen schaffen, in dem die Gelegenheit geboten wird, dass Menschen in ihrer Beziehung mit Gott wachsen können. Dass sie bereit werden, neue Schritte zu wagen und dadurch große Wunder erleben. Das Ganze kann ungefähr so aussehen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben so ist, aber ich habe hier mal Bild von meinem Leben von den letzten 5 Jahren mitgebracht. So ungefähr. Und man sieht schon, das verläuft nicht linear. Von unten nach oben. Es gibt Höhen und Tiefen. Mal geht es steil hoch, mal wieder runter. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Und an Stellen, wo ich oben drauf stehe, wo gerade alles läuft, denke ich, ja, top. Läuft alles gut. Gott, danke, dass du mich so toll beschenkst. Los, lass uns weitergehen, lass uns weitermachen. Aber es gibt auch die anderen Situationen, wo ich im Tal unten stehe, wo ich im Tal unten sitze. Und so denke, ja, was ist hier eigentlich los? Was soll der ganze Müll? Es geht nicht weiter. Vor mir eine Wand, hinter mir eine Wand. Ich sitze völlig im Loch. Was soll das eigentlich? Die Motivation fehlt. Ich fange an, nicht mehr an Dinge zu glauben, für die ich bete. Ich bin entmutigt und frage Gott, ja, was das Ganze hier soll, was der Quatsch überhaupt soll. Eigentlich wäre das jetzt genau die Stelle, wo ich anfange, Gott neu zu suchen. Aber meistens gucke ich nur den Berg an, verzweifle und denke, ja, jetzt einen Schritt wagen, jetzt ein Risiko eingehen, völlig undenkbar. Ich glaube, genau deshalb muss die Gemeinde Rahmen schaffen, Gelegenheiten geben, in denen Menschen in ihrer Beziehung zu Gott wachsen können. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Predigt zum Thema Gemeinschaft erinnerst, vor ein paar Wochen. Ich habe gesagt, man muss bereit sein, sich zu öffnen. Wenn ich oben stehe, wozu denn? Läuft doch alles, aber gerade wenn ich hier unten bin, wenn ich mich nicht öffne, versauere ich da unten. Und genau das sind die Stellen, wo ich in meinem Leben schon oft froh war, dass ich eine Kleingruppe habe, einen kleinen Kreis von Christen, in dem ich mich viel leichter tue, mich zu öffnen. Indem ich die Leute viel öfters frage, wie es mir geht, wo ich gerade im Moment stehe. Geht es mir gut? Bin ich oben auf dem Berg oder sitze im Loch unten? Ich bin der Meinung, jeder sollte so einen Kreis irgendwo haben. Denn dann gibt es einen, der kommt, der dich an das Seil nimmt, der dich mitzieht. Der dann sagt, ja, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt wagen wir nochmal einen Schritt. Du sitzt da unten und sagst, ja, ist doch alles kacke, gar nichts läuft, gar nichts passiert. Der kommt von oben und sagt dir, ja, guck mal, wenn wir mal zurückkommen, schauen. Hier standest du vor 5 Jahren, jetzt stehst du hier, du bist jetzt schon weiter, wie du damals standest. Der mir einen Blick zurückgibt, der mir sagt, was wir schon alles gemeinsam erlebt haben, gemeinsam geschafft haben. Und jetzt sagt, komm, wir gehen weiter, ich zieh dich da wieder mit raus. Wunder erleben funktioniert nur mit Träumen. Wenn du Wunder erleben willst, musst du träumen können. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit deinem Gehirn auskennst. Es hat 2 Hälften. Die eine ist links, die andere rechts. Sieht ungefähr so aus. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so bunt ist oder durcheinander oder mehr geordnet. Aber die linke Gehirnhälfte, da wo es nicht so bunt ist, die ist verantwortlich für rationales Denken, für Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, für gesammeltes Wissen. In der rechten Gehirnhälfte, da geht es um Gefühle, um Träume, um Visionen. Und normalerweise, das sagt zumindest die Hirnforschung, verlagert sich unsere Hirnaktivität im Laufe der Jahre immer weiter von rechts nach links. Je älter ein Mensch wird, desto mehr verlässt er sich auf das, was er erfahren hat. Wo er auf was zurückgreifen kann, wo er eine ähnliche Situation kennt. Man träumt weniger und man erwartet weniger vom Leben. Die linke Gehirnhälfte wird immer mehr gefordert und die rechte vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du so zurückdenkst, wirst du auch eine ähnliche Entwicklung in deinem Leben feststellen. Ich habe nämlich schon oft die Aussage gehört, ja, früher, da habe ich noch. Oder früher, da hätte ich das auch noch ausprobiert. Früher ging das noch. Da wäre ich auch mal noch so große Sachen angegangen. Aber jetzt, heute, ich habe in meinem Leben genügend Erfahrung gesammelt. Ich habe genügend, auf das ich zurückgreifen kann. Leider waren die meisten Leute noch keine 80, die das gesagt haben. Noch nicht mal unbedingt 50. Oft stelle ich so Gedanken auch bei mir selber immer wieder fest. Also es fängt recht früh an, wo wir anfangen, die rechte Gehirnhälfte in Ruhestand zu schicken. Aber ich glaube nicht, dass Gott uns das Gehirn gegeben hat, dass wir nur die Hälfte benutzen und die andere ja halt so mit uns rumtragen und hier und da mal wieder was zu tun hat. Sondern ich wünsche mir, dass wir träumen können. Und ich wünsche mir, dass mein Gebetsleben aussieht wie ein Kreislauf. Dass ich bete, dass ich Träume habe. Und meistens ist es doch so, wenn wir Träume haben, wenn wir für irgendwas beten, wir fangen an, wir beten und ein Wunder geschieht, sind wir doch bereit, für was Größeres zu beten und für mehr zu beten. Ich glaube nicht, dass Honi, nachdem er für den Regen gebetet hat und das Wunder erlebt hat und nachgedacht hat, ja okay, bete ich halt wieder für irgendwas Kleines oder so. Nee, ich glaube, er war bereit, für noch größere und noch genialere Dinge zu beten. Wir brauchen die Träume, für die wir beten. Wir brauchen Wunder, die in Erfüllung gehen, dass wir bereit sind, für Größeres zu beten. Bei uns war, glaube ich, so vor ungefähr 3 Wochen, Sophia gemeint, ja, sie würde eigentlich noch gern dieses Jahr in Urlaub gehen, bevor im Sommer das zweite Kind kommt. Ich habe dann erstmal überlegt, ja, okay, Urlaub kostet dies und jenes und Kontostand angeguckt und so weiter und kam dann ziemlich schnell zum Schluss, geht nicht. Wir haben dann aber auch überlegt, was wir schon mit Gott alles erlebt haben, wo er schon Wunder in unserem Leben getan haben. Und kamen dann zum Schluss, okay, wenn wir in Urlaub wollen, müssen wir auch anfangen dafür zu beten. So aus eigener Kraft raus, von unserer Rationalität her, wenn wir denken, klar, ich kann Kredit aufnehmen oder sowas, aber eigentlich geht nicht. Wir haben angefangen, dafür zu beten. Letzte Woche konnte ich mich darüber freuen, dass einer gegen unser Auto gefahren ist. Gott ist manchmal kreativ, wie er uns Wunder erleben lässt. Dass jemand gegen mein Auto fährt, war jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Option in meinem Kopf. Aber sowas ermutigt einen doch, wieder neu zu träumen, Größeres von Gott zu erwarten. Es ist so viel für unseren Kopf unmöglich. Die linke Gehirnhälfte sagt, geht nicht, lass es bleiben. Ich muss bereit sein, die rechte Gehirnhälfte einzuschalten, für was zu beten, Großes erwarten. In der Bibel finde ich auch viele Geschichten, die klar machen, in der linken Gehirnhälfte funktioniert Gottes Wirken gar nicht. Wenn wir wieder anfangen, irgendwas nachzudenken, kommt immer raus, geht nicht. Gott hat auch ein ganz anderes Verständnis von Mathematik wie wir. Er rechnet keine Ahnung wie, aber auf jeden Fall komme ich nicht dahinter, wie es funktioniert. Wenn ich Wunder erleben will, muss ich Gott vertrauen. Ich muss bereit sein zu sagen, Gott, du bist groß. Mach du, ich bin hilflos. Ich kann nicht. Mir fällt keine Lösung ein. Aber ich würde mich eigentlich trotzdem darüber freuen, wenn es gehen würde. Zum Beispiel für die Mathematik von Gott habe ich beim Volk Israel wiedergefunden. Diesmal noch ein bisschen früher. Sie sind aus Ägypten geflogen. Geflohen. Wenn sie geflogen wären, wären sie wahrscheinlich schneller gewesen. Hängen da jetzt in der Wüste rum. Sind jede Menge Leute, die versorgt werden müssen. Mit Essen, mit Trinken. Gott führt sein Volk immer wieder an Quellen vorbei. Und er hat eine freie Hausbäckerei entwickelt. Jeden Morgen frisches Manna. Stell dir vor, du stehst jeden Morgen auf und es liegen frische Brötchen auf deinem Tisch, ohne dass du irgendwas dafür machst. Eigentlich sollten wir doch anfangen, Gott dafür zu loben, ihm danken, wie genial das ist. Wenn ich so drüber nachdenke, ja klar, jeden Morgen frische Brötchen auf dem Tisch, mir bleibt doch nichts anderes übrig, wie Gott dafür Danke sagen. Ich weiß nicht, ob es nicht recht schnell normal wird. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so handeln würde. Ich weiß auf jeden Fall, was das Volk Israel gemacht hat. Da kam erstmal die Frage, wer gibt uns Fleisch zum Essen? Sie kriegen jeden Morgen Manna, sie werden jeden Morgen versorgt, aber die erste Frage ist erstmal, wer gibt uns Fleisch? Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, immer nur Brötchen und so, ja, wird langsam langweilig. Man muss so dran denken, ja, so ein dickes, saftiges Steak wird wahrscheinlich würden die meisten von uns auch nicht ablehnen. Und beim Volk geht dann weiter in Vers 5 und 6 in 4. Mose 11 sagen sie dann, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekommen haben. Die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebel, den Knoblauch. Und jetzt ist uns der Appetit vergangen. Denn gar nichts davon haben wir. Das Einzige, was wir immer nur sehen, ist dieses Manna und sonst nichts. Ja, nur dieses Manna. Ein Wunder. Aber es ist so langweilig geworden, so völlig normal. Sie wollen was Neues erleben. Irgendwie fehlt mir in der Beschwerde so ein kleines Detail. Sie haben in Ägypten ganz viel bekommen, ja. Sie haben es auch wirklich umsonst bekommen. Aber sie waren Sklaven. Es wird hier irgendwie nicht erwähnt, dass sie das Ganze umsonst bekommen haben, weil sie Sklaven waren. Sie denken nur dran, ja, wir haben doch das alles gehabt und jetzt so. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch nicht anders reagieren, wenn ich so jeden Morgen meine Freihausbrötchen hätte. Wir sind von so vielen Wundern umgeben, die völlig normal sind, wo wir denken, ja, wir haben hier fließendes Wasser aus dem Wasserhahn, sogar in warm. Wir haben ausreichend zu essen, können uns hier ganz normal öffentlich treffen. Aber ist ja nur Manna. Wir haben einen Gott, der Beziehungen heilen kann. Wir haben einen Gott, der uns die Angst vor dem Tod nimmt. Ein Gott, der Ehen retten kann, der Krankheiten heilen kann. Der gnädig ist und uns durch Jesus seinen Kindern macht. Aber wie oft ist es nicht mehr als Manna? Völlig normal, nichts Besonderes. Was macht Mose, nachdem das Volk sich bei ihm beschwert hat? Geht er erstmal zu Gott und sagt ihm, ja, Gott, du, die Wunder sind langsam langweilig, Manna taugt nichts mehr, sie brauchen was anderes, sie wollen Fleisch. Erklärt aber auch noch, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Laden hat. Das sind einfach alles nervt hier. Gott geht's ähnlich. Er sagt auch, dass ihn das Volk nervt. Aber er sagt dann, er wird ihnen Fleisch geben. Nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, sondern für einen ganzen Monat wird er ihnen Fleisch geben, bis sie ihn zum Hals raushängt. Mose fängt dann bestimmt erstmal an zu rechnen. Er wurde ja in Ägypten ausgebildet, in den besten Schulen, hat einen Eliteabschluss. Mathe ist bestimmt jetzt nicht so gerade der No-Brainer, sondern hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Geht dann her und rechnet. Vers 21 lesen wir: Das Volk, zu dem ich gehöre, zählt allein 600.000 wehrfähige Männer. Und du sagst, dass du ihnen einen Monat lang Fleisch zu essen geben willst. Können denn so viele Schafe, Ziegen und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für alle genug ist? Oder soll man alle Fische aus dem Meer fangen, dass es reicht? Mose, für den ist klar, das ist völlig unmöglich, Gott. Es kann gar nicht funktionieren. Guck mal, wo wir hier stehen. 80 Kilometer bis zum Roten Meer, 80 Kilometer bis zum Toten Meer. Wir sind mitten in der Wüste, hier ist drumherum nichts. Wie soll das funktionieren? Und Gott stellt dann in Vers 23 nur eine Frage. Traust du mir das etwa nicht zu? Mose sagt Gott, ja, es geht nicht. Und Gott fragt nur, traust du mir es nicht zu? Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Ja, wenn Gott uns die Frage stellt, traust du mir das nicht zu? Vor allem, wenn wir im ersten Moment denken, ja, funktioniert nicht, ich habe nachgerechnet, es geht nicht. Wir bekommen von Gott was aufs Herz gelegt und denken erstmal, die Rechnung geht nicht auf. Ich soll einen Job annehmen, der schlechter bezahlt ist. Rechne mal meine Kosten durch und denke, ja, geht nicht. Ich soll auf einen Missionseinsatz gehen. Denkst du, ja, geht eigentlich nicht. Ich soll einen gesparten Geldbetrag, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, der ist da und dafür nehmen und irgendjemand anderes damit segnen. Geht eigentlich nicht. Ich glaube, wenn Gott einem was aufs Herz legt, dann geht's auch. Mose wird dann wahrscheinlich auch zuerst so überlegt haben, ja, gehe ich jetzt zu denen hin und sage, sie kriegen ihr Fleisch oder bleibe ich lieber weg? Wie stehe ich da, wenn nachher doch kein Fleisch kommt, wenn Gott doch nichts tut? Aber Mose geht dann hin und sagt zum Volk, morgen wird es Fleisch geben, für einen ganzen Monat. Mose hat keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Und ich glaube, er wird auch die ganze Nacht durchgebetet haben, dass Gott irgendwie das Fleisch herschenkt, dass Gott das Fleisch schickt, dass er nicht dasteht wie der letzte Depp. In Vers 31 lesen wir dann: Danach ließ der Herr einen Wind aufkommen, der Wachteln vom Meer herübertrieb. Die Wachteln fielen beim Lager auf den Boden. Etwa eine Tagesreise weit lagen Wachteln bis zu 2 Ellen hoch rings um das Lager auf dem Boden. Die Israeliten machten sich auf und sammelten den ganzen Tag, die ganze Nacht und den ganzen darauffolgenden Tag lang Wachteln. Jeder sammelte mindestens 10 Säcke voll. Dann breiteten sie die Vögel rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Also eine Tagesreise weit ums Lager. Eine Tagesreise sind 25 bis 30 Kilometer. Wir sprechen da von einer Fläche von knapp 2000 Quadratkilometern, wo 1 Meter hoch Wachteln lagen. Wenn man jetzt die mindestens 10 Säcke nimmt, die gesammelt haben, so ein Sack hatte ungefähr 200 Liter, und nur von den 600.000 Männern ausgehen zum Sammeln, dürften das so um die 100 Millionen Wachteln gewesen sein, die da rumlagen. So, Mose steht da und rechnet, ja Gott, guck mal hier, 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, Fleisch für uns, geht nicht. Gott sagt, ja, hier habt ihr 100 Millionen Wachteln. Das ist nicht das einzigste Mal, dass bei Gott seltsame Rechnungen funktionieren. Die Witwe bei Elia sagt, ja, ich habe hier noch einen Schluck Öl und ein bisschen Mehl. Und Elia sagt, ja, das geht nicht aus, bis es wieder regnet. Auch jeder sagt, ja, das reicht für einmal backen, dann ist Ende. 5000 hungrige Menschen. Ein Korb, wo 5 Brote drinnen liegen und 2 Fische. Wenn wir so den Korb dann kriegen, werden wir wahrscheinlich durchrechnen, ja, okay, klar. Hier, Frau, Kinder mögen eh keinen Fisch, also für uns jeder ein Fisch, die Brote teilen wir auf, okay, passt, also 5 Brote, 2 Fische, eine Familie wird satt. Unsere Logik, unsere linke Gehirnhälfte sagt, ja, 5000 Menschen, ein Korb voll Essen, wofür eine Familie reicht, wird nichts. Gott rechnet anders. Bei ihm sind 5 Brote und 2 Fische, nicht 7 Sachen. Bei ihm sind 5 Brote und 2 Fische, 5000, das ist 12. Aber wenn ich so in meine Mathebücher reingucke, die ich früher hatte, ich finde keine Formel, mit der ich irgendwie annähernd ausrechnen kann, dass sowas rauskommt. 5000 Menschen satt und noch 12 Körbe voll übrig und am Anfang hatte ich 5 Brote und 2 Fische. Wir werden merken, unsere Logik funktioniert bei Gott nicht. Wenn wir mit unserer Logik hergehen und zu Gott irgendwo sagen, geht nicht, und deshalb nicht weiter träumen, deshalb keine Schritte wagen, weil wir sagen, es geht nicht, ich glaube, wir werden die Wunder nicht erleben. Wir werden Wunder nur erleben, wenn wir sagen, ja Gott, wir trauen dir das zu. Funktioniert bei uns überhaupt nicht, funktioniert gar nicht. Aber ich lasse mich drauf ein, ich gehe drauf ein. Und ich wünsche mir eigentlich, egal wie alt oder jung du bist, dass du wieder träumen kannst. Dass du sagst, ja, ich will die rechte Gehirnhälfte mehr verwenden. Dass du anfängst, dafür zu beten, was zu erleben. Startet alles im Gebet. Da fängt alles an, da geht alles los. Und dass du nicht gefangen bist in der Rationalität von deiner linken Gehirnhälfte und überall rangehst und erstmal merkst, geht nicht, passt nicht, lass mal einfach. Wenn du einfach sagst, ja, merkst du aus eigener Kraft, ich kann es nicht erreichen, dann zu sagen, okay, jetzt setze ich alles auf die Jesuskarte. Jetzt traue ich Gott zu, dass er was machen kann. Was soll denn Gott in deinem Leben machen, wenn du nur da sitzt und sagst, funktioniert nicht, ich habe gerade nachgedacht, ich habe nachgerechnet, es geht nicht auf, das passt hinten und vorne nicht. Was willst du Gott antworten, wenn du rational denkst und er dich fragt, traust du mir das zu? Kannst du nur sagen, nee, funktioniert nicht, ich habe nachgerechnet. Aber mit diesem Gott, der seltsame Mathe-Regeln hat, kannst du von deinen Träumen reden, von deinen Visionen, die du hast, von deinen Anliegen, die du hast, wo du Wunder erwartest, wo du dir ein Wunder wünschst, wo du gern Wunder hättest. Aber ich muss mich immer fragen, bei allem, was ich auch zu Gott sage, traue ich ihm das zu? Denn wenn ich Gott um Sachen bitte und sie ihm aber nicht zutraue, wenn ich mir glaube, ja, geht eh nicht Gott, aber ich sag's dir halt mal, aber nicht bereit bin und es Gott wirklich zutraue, ich weiß nicht, ob Gott uns die Wunder erleben lässt. Regiert bei mir die linke Gehirnhälfte, die immer sagt, geht nicht? Oder traue ich Gott zu, mich von meiner Lieblingssünde zu befreien, die mich seit Jahren verfolgt? Traue ich ihm zu, mich von Krankheit zu heilen? Traue ich ihm zu, meine Ehe zu retten? Traue ich ihm zu, mich zu versorgen? Und traue ich ihm zu, dass er mich auch durchträgt, wenn er mir was aufs Herz legt, wo ich sage, ja, wie auch immer, aber geht eigentlich nicht? Traue ich Gott zu, mir das zu erfüllen, wovon ich träume? Von ich träume, um ihm damit Ehre zu geben, um ihm damit zu preisen. Hast du dich schon an den Segen in deinem Leben gewöhnt, in deiner Gottesbeziehung? Wie abgeklärt sind wir? Ist ja nur Manna, mehr nicht. Was ist normal für uns? Wo sagen wir einfach, ja, ist halt so, linke Gehirnhälfte sagt, so funktioniert, so läuft's. Nimm dir Zeit mit Gott. Bitte ihn, dass er dir Mut gibt, wieder groß zu träumen. Dass er dir den Mut gibt, für Sachen zu beten, wo du eigentlich sagst, geht gar nicht. Fang einfach mal an, ein Kreiszieher zu werden. Probier's aus. Überleg dir ein paar Sachen, die du anfangen willst zum Kreisen. Glaub nicht, dass alles in Erfüllung geht. Aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, wenn 2 von 7 in Erfüllung gehen, hast du 2 mehr wie der gar nichts anfängt. Sei mutig, fang heute an, Visionen für dein Leben vor Gott zu bringen. In einzelne Lebensbereiche mit einzubeziehen. Oder wenn du das Gefühl hast, ja, Visionen, Träume, ist mir völlig fremd, kenne ich gar nicht. Du hast keine Idee, wie es weitergehen soll, du denkst nur von heute auf morgen und denkst so weit, wie du planen kannst. Vielleicht machst du daraus mal einen Gebetskreis, den du nicht hinten offen lässt, um wieder rauszugehen, sondern den du umschließt. Bitte Gott darum, dass er dir die Möglichkeit schenkt, Visionen zu haben, Träume zu haben. Gott tut Wunder. Er kann Wunder tun. Er kann das Wunder tun, das du brauchst. Frage ist nur, die Gott immer stellt, traust du mir das zu?